Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 62. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Anfang Februar habe ich Professor Dr. Uwe Schneidewind kennengelernt, den Präsidenten und wissenschaftlichen Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Und daraus ergab sich ein Interviewtermin, den ich diese Woche wahrgenommen habe. Wir haben gesprochen über seinen Werdegang, natürlich über das Wuppertal-Institut als solches, über Nachhaltigkeit, über die Transition Town-Bewegung und auch über seine Mitarbeit in der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Freuen wir uns auf 35 Minuten mit Professor Dr. Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut.
Ja, mein Name ist Uwe Schneidewind. Ich bin seit gut 2 Jahren Präsident des Wuppertal-Institutes, einem der führenden Institute für Nachhaltigkeit in Deutschland und jetzt auch international. Eine wunderbare Aufgabe. Bin von der Herkunft her Wirtschaftswissenschaftler, genauer weil sogar Betriebswirt. Und das, was mich in dieses Themenfeld getrieben hat, war eigentlich schon sehr früh das Interesse an der Frage, was können eigentlich Unternehmen dazu beitragen, dass die Welt ein Stück besser wird, dass wir solche Ziele wie nachhaltige Entwicklung erreichen können. Und habe in meiner ursprünglichen Ausbildung in Köln in die Richtung eigentlich sehr, sehr wenig vermittelt bekommen und mir dann vorgenommen, nach dem Studium an Orte zu gehen, in denen man genau an diesen Fragen arbeiten kann. War eine Zeit lang Unternehmensberatung, die in dem Bereich gearbeitet hat, und bin dann an die Universität St. Gallen gekommen. In St. Gallen habe ich zu Fragen des strategischen Umweltmanagements gearbeitet und insbesondere auch zu der Frage, wie Unternehmen die Randbedingungen, die dann auch mehr ökologisches Engagement ermöglichen, eigentlich aktiv mitgestalten können. Und nach sehr fruchtbaren Jahren an der Universität St. Gallen bin ich dann im Ende der 90er Jahre auf meine erste Professur an der Universität Oldenburg berufen worden. Dort viele Jahre an diesem Gebiet geforscht, war auch eine Zeit lang Präsident der Universität. Und habe nun seit 2010 das Vergnügen, hier am Wuppertal-Institut dem Thema Nachhaltigkeit in einer noch sehr viel weiteren Maßstab meine ganze Energie zu widmen.
Mhm. Haben Sie sich das Wuppertal-Institut selber aktiv gesucht oder hat man Sie gefunden?
Also man hat mich gefunden. Es war damals eben noch ein Prozess, der durch entsprechende Personalberater begleitet wurde. Das Wuppertal in gewisser Weise hat mich die ganzen 20 Jahre seit seinem Entstehen aktiv begleitet, weil Anfang der 90er Jahre, das Institut ist ja 91 gegründet worden, Ernst Ulrich von Weizsäcker als Gründungspräsident hat die Szene extrem geprägt. Und all diejenigen, die wir in Themen Umwelt und Nachhaltigkeit unterwegs waren, und ich war in der Phase gerade mit dem Studium fertig, waren von früh an fasziniert von dem, was aus dem Institut kam, welche neuen Ideen entstanden, welche Türen aufgeschlagen waren. Und als ich damals eben gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, dann war das irgendwie ein wunderbarer Kreis, der sich da auch geschlossen hat.
Ja, schön. Sie haben ja gerade schon betont, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz zentral ist für das Wuppertal-Institut und für Ihre Arbeit. Ich möchte Ihnen was Ketzerisches vorlesen. Und zwar habe ich ein Interview gefunden vom letzten November, das Geseko von Lübcke, der ist Journalist, Ethnologe und Politologe, und den habe ich auch schon mal für Sunpod interviewt, den habe ich auf der ersten Transition-Konferenz getroffen in Hannover. Der hat ein Gespräch geführt mit dem Nobelpreisträger und Quantenphysiker Hans-Peter Dürr. Und der ist ja bekannt für seine originelle Denkweise, sage ich mal, und mit seinen 80 Jahren immer noch absolut hörenswert, finde ich. Also die Frage war, das Lebendige lebendiger werden lassen, ist ja der Titel deines jüngsten Buchs. Geht der Begriff des Lebendigen über Nachhaltigkeit hinaus? Und der Hans-Peter Dürr antwortet, genau das ist es, Nachhaltigkeit, Sustainability, ist die Bemühung, die Dinge zu lassen, wie sie sind. Da spricht man eigentlich nur vom Toten. Bei den Worten nach und halten schlafen mir die Füße ein. Ich sage den jungen Leuten, wenn ihr euch ins Grab legt, dann könnt ihr die Nachhaltigkeit sofort erfüllen. Nein, wir wollen, dass sich etwas ändert. Du bist selbst derjenige, der kreativ sein kann, und das gibt dann dem Leben einen Sinn. Das hat auch etwas damit zu tun, dass du sagst, ich liebe es zu leben. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, ich meine, Hans-Peter Dürr ist ja wirklich auch jemand, der die Diskussion in den letzten Jahrzehnten geprägt hat. Und er drückt da schon sehr treffend einen Unbehagen aus mit gerade der deutschen Fassung dieser Idee von Sustainable Development, dieser Begriff Nachhaltigkeit hat einfach in der deutschen Sprache diese Mängel, die da adressiert werden. Dennoch ist es ja interessant, dass nun über die Debatte und auch die Kraft, die hinter dieser Nachhaltigkeitsidee stecken, dann auch solche intensiven Reaktionen ausgelöst werden. Und man muss, wenn man sich den Originalbegriff aus dem Englischen nimmt, das Sustainable Development, hinter dem Development ist natürlich einiges, auch von dem lebendigen und dynamischen, das Hans-Peter Dürr zum Ausdruck bringt. Der Begriff Entwicklung ist natürlich sagen, das Entwickeln eines Knolls oder ähnlichem hat dann auch schon wieder fast was sehr viel Starres. Also man muss einfach sehen, dass wenn es um solche globalen Konzepte geht, die Begriffsfindung, die begriffliche Rahmung eine wirkliche Herausforderung darstellt.
Ja.
Und dass der deutsche Begriff Nachhaltigkeit hat ein bisschen was Steifes, aber das ändert nichts an der Faszinationskraft des Konzeptes.
Ja. Haben Sie schon mal irgendwie eine Alternative dafür gefunden, ein besseres Synonym?
Es ist ja viel experimentiert worden, ne? Zukunftsfähigkeit. Ich meine jetzt dann der Rückgriff auf solche stärker biologischen Metaphern wie Lebendigkeit. Nee, wenn es einen wirklich sehr viel überzeugenderen Begriff und Konzept gegeben hätte, wäre der in den letzten 20 Jahren vermutlich auch entstanden.
Ja.
Das ist ähnlich wie mit anderen regulativen Ideen, so etwas wie Freiheit, Gleichheit.
Ja.
Das sind Begriffe, die immer wieder der Neubelebung und Auslegung brauchen und die auch zum Teil ja Vorwürfe des Missbrauchs dieses Begriffs, also ist ja fast alles nachhaltig, ist auch eine klassische Gefahr, in die regulative Begriffe immer wieder hineinlaufen. Und daher hat das zum Teil etwas Schwergängige durchaus auch seinen Charme, ne? Weil man es immer wieder neu mit Leben füllen muss.
Ja, das ist so. Aber gerade dieses mit Leben füllen findet ja im Moment ganz viele neue Formen. Also ich sag mal so, während meiner Entwicklung oder während der letzten Jahrzehnte habe ich gerade so diese ganzen Umweltthemen zunächst mal als, ja, ich sag mal, Wissenschaft und Wirtschaftsthemen serviert bekommen. Und da ist im Moment sehr viel in Bewegung geraten. Das Stichwort ist Zivilgesellschaft. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Vortrag, den Sie bei einem Düsseldorfer Unternehmen gehalten haben, über Nachhaltigkeit im Unternehmen oder im Konzern. Da hatten Sie ja gerade die Transition Town Bewegung ja sehr positiv bewertet. Und das ist ja gerade auch so eine von diesen Bewegungen, die eben außerhalb dieser klassischen Konzepte oder sagen wir mal, die diese klassischen Herangehensweisen aufweitet. Wir brauchen jetzt nicht weiter zu erläutern, was die Transition Town Bewegung ist, weil ich ein entsprechendes Interview schon mal früher gemacht habe. Aber wenn Sie noch mal kurz sagen könnten, was Sie an dieser Bewegung fasziniert oder was da so aus Ihrer Sicht die Pluspunkte sind.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir in der Zeit eine erhebliche Neurahmung dieser Diskussion um Nachhaltigkeit erleben. Und wie Sie das ansprachen, diese Diskussion hatte lange einen sehr stark auch naturwissenschaftlich technische Schieflage.
Ja.
Also weil das ja kam über Ressourcenbegrenzung, über ökologische Herausforderungen, die von Naturwissenschaftlern entdeckt wurden. Und es vermeintlich darum ging, im Wesentlichen die Natur per se zu erhalten, man technologische Lösungen, das Entsandung der Mensch als Element in die Betrachtung komplett ausgespart war.
Ja.
Mich immer sehr geprägt hat eine sehr schöne Formel von Jürg Minsch, einem Volkswirt an der Universität St. Gallen und einer der zentralen Nachhaltigkeitsvordenker auch in der Schweizer Debatte, der immer wieder sehr klar machte, letztlich geht es bei Nachhaltigkeit um eine Verlängerung der Menschenrechtsidee.
Mhm.
Dieses Gerechtigkeitsprinzip gegenüber den heutigen und den künftigen Generationen. Nicht die Natur und ihre Haltung per se. Haltung per se ist das zentrale Ziel. Denn dieser Globus und die Natur darauf, in irgendeiner Form wird die immer überleben, unabhängig davon, ob es Menschen gibt oder nicht.
Ja, ja.
Sondern es ist eine Frage des gerechten Umgangs miteinander.
Ja, genau.
Und damit des Verhältnisses von Menschen untereinander. Und damit wird eben auch sehr klar, dass technologische Lösungsbausteine immer nur ein ganz kleines Element darstellen, sondern es sehr viel mehr darum geht, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, anders zu organisieren.
Mhm.
Und damit kommen wir dann eben zur Transition Town Bewegung, weil die Transition Town Bewegung wirklich in besonders eindrucksvoller Weise vorlebt, was so ein Kern von Nachhaltigkeit ist. Ne? Eben das soziale Miteinander, in anderer neuer Form zu organisieren, eine Form von Achtsamkeit, von Resilienz zu entwickeln, der eigenen Lebensweise in Kooperation mit anderen. Und in der Form eben einfach einen hohen Respekt und Demut auch zu kultivieren, eben vor den Ressourcen und dem, was die Natur uns gibt. Aber im Kern steht wirklich ein soziales Projekt. Mhm. Und ich glaube, das macht auch viel der Faszination derjenigen, die sich an den Transition Towns beteiligen, aus, dass sie eben merken, hier passiert mehr als das Einlösen irgendwo eines verkopften normativen Anspruchs nach dem Motto, wir müssen alle die Welt retten, weil sonst geht es hier unter, sondern da entsteht genau das Lebendige, was Hans-Peter Dürr ansprach. Genau. Du spürst in dem Engagement, hier passiert eine Form von richtigem Leben, die dann in der Nebenfolge, in der positiven Nebenfolge auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses Stück, diese Welt auch in einem ganzen Sinne ein Stück ökologisch nachhaltiger wird.
Nehmen Sie das jetzt nur als distanzierter Beobachter wahr oder interessierter, oder spielt das auch irgendeine Rolle jetzt für Ihre Arbeit hier oder für Ihr persönliches Leben?
Also bei uns in der Arbeit spielt es eine sehr wichtige Rolle, weil wir als Wuppertal-Institut ja Fragen nach Strategien zu Übergängen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Also wir versuchen zu verstehen, wie läuft eigentlich die Transformation und uns daher mit den Kraftzentren für diese Transformation sehr intensiv auseinandersetzen. Das ist einmal, dass wir uns natürlich sehr genau anschauen, was passiert technologisch, Szenarien arbeiten. Aber wir immer mit versucht haben, auch immer sehr, sehr seismografisch zu beobachten, was passiert eigentlich in der Gesellschaft an Veränderungen.
Ja.
Und die Transition Town Bewegung, auch durch ihre globale Ausbreitung und Vernetzung, ist, glaube ich, ein hochinteressanter Indikator für diese Umbrüche in der Zivilgesellschaft.
Mhm.
Und daher beobachten wir das in unseren Arbeiten sehr, sehr genau und versuchen eben auch zu verstehen, welche Elemente dort zusammenkommen, die diese Transformationsbewegung so erfolgreich machen und was eigentlich auch die Bedingungen für eine weitere Ausbreitung sind.
Ja.
Interessanterweise ist es auch für viele derjenigen, die bei uns im Institut arbeiten, so, dass es enge Verbindungen in verschiedene Formen von Transition Town Bewegungen gibt, sich einige dort auch aktiv engagieren oder im Freundes- und Bekanntenkreis entsprechend vernetzt ist. Insofern bekommt dann dieses Engagement im beruflichen und wissenschaftlichen Sinne für viele dann auch so eine ganz, ganz persönliche Brücke.
Mhm.
Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, um in einer authentischen Form über diese Dinge zu arbeiten. Und ich auch im Institut immer wieder versuche, dort, wo das eben möglich ist, auch einen Austausch zwischen denjenigen mit zu befördern, die neben ihrem Nachdenken über solches Engagement dann auch ganz, ganz lebenspraktische Erfahrungen einbringen.
Ja, das führt mich dann zu der Frage, Sie sind ja organisiert als gemeinnützige GmbH, die zu 100% dem Land Nordrhein-Westfalen gehört. Eine Grundfinanzierung kommt vom Land und außerdem müssen Sie sehen, dass Sie über Auftragsforschung noch zusätzliche Mittel reinbekommen. Wie weit reicht Ihre Gestaltungsfreiheit, sage ich mal, selber Themen zu identifizieren, zu benennen und dann daraus dann ein Projekt zu machen? Oder reagieren Sie nur auf Anforderungen, auf Anfragen von außen?
Also wir sind letztlich als Institut schon sehr frei, weil die Grundidee damals der Gründung 1991, das ist ja auch ein Impuls gewesen, des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau, war eben hier einen Think Tank zu schaffen, der durchaus auch für Nordrhein-Westfalen darüber nachdenkt, wo entwickelt sich diese Schlüsselfrage Ökologie und Nachhaltigkeit hin, und mit einem hohen Verständnis dafür, dass so ein Think Tank dann auch wirklich sehr akademisch und frei agieren muss. Und wir ja gerade in den 90er Jahren auch gesehen haben, wie viele unkonventionelle, freche Ideen, auch solche, die auch der Landesregierung nicht immer so Freude gemacht haben, entstanden sind. Also dadurch haben wir auch über die Grundfinanzierung durch das Land die nötige Freiheit, hier auch an vielen Fragestellungen zu arbeiten, von denen wir das Gefühl haben, die bekommen Relevanz und da muss man heran. Und im Hinblick jetzt auf die Drittmittel, das ist ja ein sehr bunter Strauß an Förderern. Das reicht von der Europäischen Kommission über Bundesministerien, Landesministerien, viele öffentliche Einrichtungen, dann bis auch zu Unternehmen, die mit uns Projekte machen, ist es eben auch so, dass wir gerade durch eine gewisse Grundabsicherung nun nicht darauf angewiesen sind, jedes Projekt zu machen und uns herangetragen wird, sondern wir wirklich verstehen wollen, was treibt nachhaltige Entwicklung, und in vielen dieser Drittmittelprojekte, gerade in Zusammenarbeit mit Akteuren, auch nochmal ein sehr viel vertieftes Verständnis bekommen. Also darum sind zum Beispiel unsere unternehmensbezogenen Projekte solche, wo wir wirklich versuchen, mit Pionieren zusammenzuarbeiten oder mit Unternehmen uns sozusagen sie gemeinsam auf so einem Weg begleiten, mal ganz neue Handlungsoptionen auszuprobieren,
ja,
oder entwickeln eben dann auch für den politischen Raum neue politische und Transformationskonzepte. Also vor dem Hintergrund empfinde ich und sehe das auch als einen wichtigen Anspruch, das Wuppertal-Institut schon als ein wissenschaftliches Institut, das einen hohen Autonomiegrad hat, seine strategisch-inhaltliche Agenda zu bestimmen.
Ja. Heißt das auch, dass Sie nicht nur, ich sag mal, Erkenntnis gewinnen wollen, sondern dass Sie auch Impulse setzen wollen, um was in der Gesellschaft an Veränderung zu bewirken?
Ja, also wir sind von unserem Grundverständnis, prägt uns ja etwas, was so in der Diskussion heißt, eine transdisziplinäre Wissenschaft. Also was heißt das? Das ist eben eine Wissenschaft, die sagt, uns geht es nicht nur darum, die Welt zu beobachten und dann die Erkenntnisse, egal ob sie jemanden interessieren oder nicht, in einem großen Lager abzulegen, oder diese Lager heißen ja im akademischen Bereich, dass dann irgendeinem referierten Fachjournal, das vielleicht von 5 oder 6 Leuten dann weltweit gelesen wird, festzuhalten, sondern transdisziplinäre Wissenschaft heißt, ich arbeite an Fragestellungen, die von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind, und versuche mit dem wissenschaftlichen Arbeiten an diese Fragestellung Wissen zu erzeugen, das dann wirklich auch Impulse zur Veränderung, Verbesserung mit auslösen kann. Und wenn man das machen will, dann braucht man eben nicht nur das klassische Systemwissen, das ist sozusagen der Kern der herkömmlichen Wissenschaft, in dem sich dann auch meistens erschöpft, in diese Beobachtung über Zusammenhänge und das System, das machen wir natürlich auch nach allen wissenschaftlichen Standards, sondern es braucht eben auch Zielwissen. Also man muss eben wissen, wenn man da ist, ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wo wollen wir eigentlich hin? Und dieses sich verständigen über wünschenswerte Ziele ist ein Prozess, der auch viel wissenschaftliche Unterstützung und Begleitung braucht. Mhm. Den Bau unterschiedlicher Szenarien, der Frage nach gut begründbaren Werturteilen und Normen, um Ziele auch zu begründen. Das sind alles Dinge, die brauchen wissenschaftliche Unterstützung, und daher haben wir immer sehr stark auch an Zielwissen gearbeitet. Wir haben in Mitte der 90er Jahre diese große Studie Zukunftsfähiges Deutschland gemacht, die ja viel Furore ausgelöst hat, weil das eben der Mut war, einer Institution mal zu sagen, ja, wie sieht denn eigentlich ein nachhaltiges Deutschland aus? Was sind die Kernelemente? Und haben damit die Diskussion sehr bereichert. Ähnliche Studien sind dann ja auch in den letzten Jahren immer wieder entstanden. Und es braucht ein Transformationswissen, nämlich ein Wissen darüber, das ein gutes Verständnis davon hat, wie Veränderungen laufen. Und um das zu erzeugen, kann ich Systeme nicht nur einfach beobachten, sondern muss ich mit Akteuren zusammenarbeiten, weil ganz, ganz viel Expertenwissen ist implizit in den Akteuren. Also wer heute eine Transition Town Bewegung vorantreibt, das schon seit einigen Jahren macht, der weiß viel mehr über diejenigen, die mitstreiten, wie man das erfolgreich umsetzt. Oder ein Oberbürgermeister, der hat ein ganz anderes Gefühl für die Kräfte in seiner Stadt. Und diese Wissensbestände muss ich mit integrieren, um dann zu etwas zu kommen, was man in der transdisziplinären Wissenschaft dann sozial robustes Wissen nennt. Ein sozial robustes Wissen ist solches, das durchaus anschlussfähig ist an wissenschaftliche Debatten, aber auch für die einzelnen Akteure Orientierung bietet und ihnen hilft, Dinge voranzutreiben. Und in dem Sinne verfolgen wir durchaus ein Wissenschaftsverständnis, das auch Impulse zu Veränderungen geben will.
Das passt dann vielleicht auch zu dem nächsten Punkt, weil Sie ja Ihre Kenntnisse, Ihre Erfahrungen, Ihr Wissen auch auf Bundesebene einbringen. Sie sind ja auch Mitglied der Enquete-Kommission mit dem ganz langen Namen. Ich weiß nicht, ob Sie die Bezeichnung auswendig können.
Angst um Wohlstand, Lebensqualität.
Genau. Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft. Da sind Sie beratend tätig und also ich bin in meinem Leben noch nie mit irgendjemandem in Berührung gekommen, der zu einer Enquete-Kommission gehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, was da passiert. Können Sie das vielleicht mal so ein bisschen erläutern? Erstmal das Wort schon, Enquete. Genau. Mein Französisch, ich hatte 2 Jahre, da kam das nicht vor.
Ja, sagen kann, so rar sind Enquete-Kommissionsmitglieder nicht, weil jeder Bundestag in der Regel einige solcher Enquete-Kommissionen einsetzt. Enquete von Beraten, Beratschlagen. Da geht es darum, und das ist eigentlich ein sehr schönes Instrument, dass eine Kommission zusammengesetzt wird, die zur einen Hälfte aus Parlamentariern besteht, also aus Vertretern des Bundestages, und zur anderen Hälfte aus Sachverständigen, also Experten in dem jeweiligen Themenfeld, also hier zu dem Themenfeld Wachstum, Wohlstandsperspektiven, wo geht das denn eigentlich hin, wie könnten auch Pfade aussehen einer Welt, die nicht mehr in der gleichen Weise ökonomisch wächst, wie das heute der Fall ist. Und diese Kommission berät dann im Rahmen einer Legislaturperiode, wenn sie früh eingesetzt wird, hat sie dann so 3,5 Jahre Zeit, über dieses Thema und baut eine Expertise auf. Das mündet dann meistens in einen großen Endbericht, in dem die Schlüsselfragen des Feldes aufbereitet sind und mögliche politische Antworten und Lösungsstrategien, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Mhm. Und das ist insofern ein sehr schönes Instrument, weil es den Parlamentariern, die ja einfach im Tagesgeschäft, im politischen Tagesgeschäft eingebunden sind, die Möglichkeit ergibt, sich für Übermorgen- und Morgenthemen unter Rückgriff auf sehr viel Sachverstand vorzubereiten. Und viele Enquete-Kommissionen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben mit ihren Berichten durchaus auch dazu beigetragen, neue Politikfelder überhaupt erst entsprechend zu etablieren. Also die Klima-Enquete-Kommission Ende der 80er und den 90er Jahren haben ganz entscheidend die Klimapolitik mit vorbereitet. Mhm. Aber auch Enquete-Kommissionen zum Beispiel zum demografischen Wandel, zu den neuen Medien. Also immer wenn diese neuen Themen aufkommen, ist eine Enquete-Kommission eine sehr schöne Möglichkeit, ja, diese sich politisch aufzuschließen.
Ja, ich verstehe das so, dass die dann in ihrer Wirkung über eine Legislaturperiode auch hinausweist.
Das ist der Anspruch, ja. Also ich bin jetzt selber das erste Mal als aktives Mitglied in der Enquete-Kommission dabei, als benannter Sachverständiger. Bin selbst aber zum Beispiel sehr geprägt worden von den Enquete-Kommissionen Schutz des Menschen und der Umwelt. Das waren solche nachhaltigkeitsorientierten Enquete-Kommissionen Mitte, Ende der 90er Jahre, die viel dazu beigetragen haben, ein erweitertes Nachhaltigkeitsverständnis, eine Perspektive für die globalen Zusammenhänge von Stoffströmen zu entwickeln und die weit über die damaligen Legislaturperioden hinein, nicht nur Impulse in die Politik, sondern zum Teil auch in Unternehmen und Zivilgesellschaft geleistet haben. Und hat es also wirklich für einen sehr, sehr guten Weg, wissenschaftlich intelligente Form von Politikunterstützung zu betreiben.
Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Sie treffen sich mit der Gruppe der Mitglieder mehrmals im Jahr und beraten sich oder wie läuft das ab?
Ja, es sind insgesamt jetzt in dieser Enquete-Kommission, das variiert, es gibt da verschiedene Größen, sind es 34 Mitglieder, 17 Parlamentarier, 17 Sachverständige und die Kommission trifft sich in der Regel einmal im Monat in der Gesamtzusammensetzung und dann sind eben Arbeits- bzw. Projektgruppen eingerichtet, die jetzt unterschiedliche Themen vertiefen. Also ich hatte die letzten Monate das Vergnügen, in einer Projektgruppe zu arbeiten, in der es um die Frage ging, Entkopplung. Das heißt, gelingt es uns eigentlich, das zukünftige ökonomische Wachstum so stark vom Umweltverbrauch zu entkoppeln, dass wir ökonomisch weiter wachsen können wie bisher, aber dennoch die Umweltbelastung sich reduzieren. Und das ist eben eine Fragestellung, die ist sehr offen, weil wir durchaus feststellen, dass es zwar gelungen ist, dass die Umweltbelastung nicht mehr ganz so stark ansteigt wie das ökonomische Wachstum, aber dass es bisher fast in keinem Bereich gelungen ist, dass die Wachstumsraten überkompensiert werden konnten, sodass eine absolute Reduktion stattfindet. Und wenn man dann eben weiß, dass global viele ökologische Grenzen schon längst überschritten sind, dann hat das natürlich Konsequenzen. Wenn wir merken, die Entkopplung gelingt nicht, dann muss man eben drüber diskutieren, ist zukünftiger Wohlstand auch möglich bei geringeren Wachstumsraten, um die ökologischen Grenzen einzuhalten. Und da mal das, was an internationaler wissenschaftlichen Erkenntnissen da ist, das sauber aufzubereiten und mögliche politische Implikationen abzuleiten, das ist im Gegenstand in dieser Projektgruppe gewesen. Da kommt dann im Sommer ein Teilbericht dieser Projektgruppe, das geht dann in die Gesamtkommission ein und mündet dann mit der Arbeit der verschiedenen Projektgruppen in den Gesamtbericht.
Ich verstehe das aber so, dass Sie Wachstum wie so eine Art Axiom von vornherein als vorgesetzt oder als gegeben hinnehmen und dann nur die Methoden oder wie ich das Wachstum hinkriege variieren, aber nicht das Wachstum als solches in Frage stellen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist in der Kommission eben sehr umstritten. Also diese Kommission ist ja eingesetzt worden fraktionsübergreifend, weil eben auch in allen Parteien und Fraktionen schon der Eindruck da war, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, aber man jetzt in der Diskussion schon merkt, dass das mit unterschiedlicher Akzentuierung passiert. Es gibt in einzelnen Fraktionen, gerade jetzt die aktuellen Regierungsfraktionen und in dem aktuellen Parteiprogramm der FDP hat das ja nochmal eine weitere Unterstreichung erfahren, die eben stärker drauf setzen, offene Formel, die sagt, ohne Wachstum ist eigentlich alles nichts. Das heißt, Wachstum ist als Aktion gesetzt, weil nur so bekommen wir künftige wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklung hin. Darum steht das. Und jetzt geht es darum, einmal darüber nachzudenken, wie können wir denn die Bedingungen dafür schaffen, dass es das Wachstum weiter gibt.
Ja.
Und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie kann man denn das hinbekommen, dass man die ökologischen Folgen in den Griff bekommt. Es gibt aber nun auch andere Teile in der Enquete-Kommission, die argumentieren, wir sehen, dass die Wachstumsraten in der industrialisierten Welt immer weiter abgenommen haben, dass auch die Wachstumsversprechen, die ursprünglich damit verbunden waren, sich immer weniger einlösen. Trotz Wachstum haben wir zunehmende Ungleichheit, nicht unbedingt mehr Lebenszufriedenheit.
Ja.
Und es daher sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie könnte denn eine stabile Gesellschaft und wirtschaftliche Entwicklung aussehen, auch unter vermeintlichen ökonomischen Stagnations- und Schrumpfungsbedingungen.
Mhm.
Einfach um uns vorzubereiten, auch auf solche Optionen.
Ja.
Und halte das eigentlich auch für sehr klug, so etwas mit vorzudenken.
Ja.
Und sehe darin auch eine Aufgabe der Enquete-Kommission. Das ist im Einsetzungsauftrag eigentlich auch so vorgesehen.
Ja.
Aber wie stark man sich jetzt genau diesen Perspektiven widmen wird, das wird auch Teil dann durchaus auch mit politischen Streits dann in so einer Enquete. Denn
es
bleibt natürlich in letzter Konsequenz auch ein politisches Gremium.
Ja. Ich war gerade ein bisschen früher da vor unserem Gespräch und habe noch unten in Ihrem Wartezimmer gesessen und da haben Sie ja alle möglichen Bücher ausgelegt und da fiel mir sofort, als ob es so sein sollte, von Ihrem Kollegen, Mitarbeiter Oliver Stengel das Buch Suffizienz ein. Das war eine Dissertation von ihm, die er wohl 2010 geschrieben hat, und ich meine, das ist, passt haargenau, als ob Sie mir da jetzt die Vorlage gegeben hätten. Und gleichzeitig hatte ich noch im Hinterkopf, ich habe Sie ja nicht nur bei diesem Konzern gesehen, sondern ein paar Wochen später da war ja diese Podiumsdiskussion mit dem Nico Pech und der steht ja jetzt so als Repräsentant des Themas Postwachstumsökonomie. Also, und ich fand es also schon beeindruckend, oder was ich mir am tiefsten eingeprägt hat, war, dass er gesagt hat, dieses Jackett, was er da anhatte, hat er 1985 gebraucht, gekauft. Und dann dachte ich, also kein Professor würde normalerweise so einen Satz sagen. Und er ist sicher einer von den Hartgesottenen, sage ich mal, der das also nicht nur theoretisch bearbeitet, sondern hat ja auch erzählt, dass er sein Notebook sich noch mit seinen Kollegen teilt und so weiter. Also ich denke, da ist er eher nicht repräsentativ so für die Mehrheit von uns. Aber solche Ansätze, wie chancenreich schätzen Sie die ein? Dass sie wirklich mal, ich sag mal, Mainstream werden?
Ich glaube, wir haben natürlich aktuell schon eine Entwicklung, in der deutlich wird, dass immer mehr Menschen im Sehen diese einfache lineare Logik, mehr ökonomischer Wohlstand, mehr ökonomisches Wachstum bedeutet auch mehr Lebenszufriedenheit, nicht in der Form nicht aufgeht. Und ich glaube, das merken wir ja auch im ganz individuellen Bereich, wenn wir uns so fragen, wenn ich mir jetzt drei Dinge wünschen dürfte, wie sehen die Wünsche aus? Beim Großteil jetzt von uns Menschen in der industrialisierten Welt sind es nur ganz selten dann noch materielle Wünsche.
Mhm.
Das sind wesentlich immaterielle Wünsche.
Ja.
Und ich glaube, das begründet ja auch dann Erfolg in so einer Transition-Town-Bewegung, weil man dort Dinge plötzlich wieder erspüren kann, ein individuelles Wachstum erfährt, das einem durch keinen Kauf irgendeines materiellen Gutes gegeben wird. Und die bewundernswerte Konsequenz, mit der Nico Pech das nun auch im persönlichen Lebensstil umsetzt, hat ja auch aus einer Perspektive in der wissenschaftlichen Bearbeitung eines solchen Themas durchaus einen hohen Wert. Also, denn wenn man das im Hinblick auf den Gesellschaftsentwurf als einen gangbaren, Menschen angemessenen Weg propagiert, hat es einen Wert, am eigenen Leib im Selbstexperiment auszuprobieren, was macht das eigentlich mit einem? Macht einen das zumindest selber glücklicher,
ja,
sodass man dann mit auch nochmal einer stärkeren Überzeugungskraft an entsprechenden gesellschaftlichen Visionen arbeiten kann.
Mhm.
Ich schon glaube, dass in immer mehr Feldern in geeigneter Form umgesetzt und wenn Gelegenheit gegeben werden, das erfahrbar zu machen, erhebliche, durchaus auch das persönliche, Zufriedenheit steigernde Formen so einer materiellen Entkopplung denkbar sind. Und dass es deswegen extrem wichtig ist, Experimentierräume zu schaffen, indem wir das sozusagen diese Form der Selbsttransformation an uns ausprobieren können. Bin da eigentlich überzeugt, dass das in Zukunft eher zunehmen als abnehmen wird in den industrialisierten westlichen Ländern. Ja. Und das ist auch ein interessantes Modell sein kann, gerade jetzt auch für eine europäische Identität. Denn es gibt natürlich andere Teile der Welt. Ein Kollege kam jetzt gerade aus Südamerika zurück und berichtete, wie jetzt in Brasilien es solche neue Ikonografie gibt, ja, dieses gefundenen Erdöls in der Tiefsee. Da sieht man so eine spulende Erdölquelle und neben der Erdöltröpfen sind also Begriffe wie Gesundheit, Bildung, Wohlstand. Also da ist jetzt der Eindruck da, jetzt wollen wir endlich auch teilhaben an dem, was nur der westlichen Welt bisher zuteil wurde.
Ja.
Und ich glaube, da wird es noch ein paar Jahre länger dauern, bis diese Vision von postmateriellem Wohlstand in gleicher Form attraktiv sind, wie sie jetzt zunehmend bei uns werden.
Wir haben halt diesen Vorbildcharakter für die sogenannte Dritte Welt oder die Entwicklungsländer. Das heißt also, insofern tun wir was Gutes für den Planeten, indem wir also selber uns eher dematerialisieren oder eben diese Werte ja nicht nur erfordern, sondern auch dann praktisch vorleben und ausstrahlen, dass wir uns wohl in unserer Haut fühlen damit. Ne? Ich denke, das Vorbild ist in dem Falle so das Wirkmächtigste.
Es ist vermutlich auch, also es ist zumindest die Hoffnung, die man hat, dass wenn es jetzt gelingt, in den industrialisierten Ländern glaubwürdig zu zeigen, dass es auch andere Formen der Wohlstandsentwicklung gibt, die letztlich zu noch einem ganz anderen persönlichen und gesellschaftlichen Wachstum führen, dass es auch eine Ausstrahlung auf andere Teile der Welt haben kann. Wir können da nicht sicher sein, aber dennoch, auch weil das ja, glaube ich, mit einem Entwicklungsgewinn auch für unsere Gesellschaften verbunden ist, ist es auf jeden Fall lohnenswert, den Weg weiterzugehen und dazu beizutragen, dass sich entsprechende Ansätze auch weiter verbreiten.
Ich würde ganz gerne nochmal jetzt einen Sprung machen. Wenn ich mir da auf der Website vom Wuppertal-Institut so Ihre Vita anschaue, dann habe ich so den Eindruck, andere Leute brauchen dafür drei Leben, um diese ganzen Aktivitäten auszufüllen. Und wenn ich sehe, wo Sie überall Mitglied oder sogar sind in irgendwelchen Organisationen oder auch noch den Vorsitz übernehmen, dann frage ich mich, wie Sie das alles schaffen. Also ich kenne da irgendwie so, erkenne da so gewisse Ähnlichkeiten zu mir selber, nur machen Sie das irgendwie in der Champions League und ich mache das irgendwo in der Kreisklasse, aber auch irgendwo hier einen Vortrag und da ein Interview und da ein paar Leute zusammenbringen und so weiter. Ich habe meinen Garten, wo ich dann immer wieder mal den dicken Bohnen beim Wachsen zugucke und dann mal so runterkomme. Haben Sie da auch irgendwas so, um das so ein bisschen auszugleichen?
Ja, ich glaube, das ist ja dann immer wieder die Herausforderung, so dieses eigene Motivations- und Energielevel in ein entsprechendes Gleichgewicht zu bringen.
Genau.
Und dann so ein Sensorium auch für zu entwickeln, weil man eventuell auch überzieht. Ich habe einfach das Glück, in einer wunderbaren Familie leben zu dürfen mit drei Kindern, die jetzt alle aus einer spannenden Phase sind, alle aus dem Sprung aus der Schule. Und das ist, glaube ich, extrem viel wert, weil das in so wunderbarer Weise einen aus diesen Kontexten herausreißt. Also das, was in den professionellen Kontexten dann Relevanz hat und wofür man Wertschätzung erachtet, das spielt im familiären Kontext dann oft überhaupt keine Rolle mehr und hilft einem dann immer wieder, die Dinge doch mit dem nötigen Abstand zu sehen. So im ganz persönlichen Bereich, ich habe seit früher Jugend, bin ich sehr, sehr viel gelaufen und Mittel- und Langstreckenlaufen. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, mit verschiedenen Intensitätsniveaus früh umzugehen. Und da merke ich auch, dass jetzt neben dem Sport selber auch einfach diese Bilder und Erfahrungsmuster aus so fast 30 Jahren, gut 30 Jahren intensiven Laufsport auch immer ein ganz gutes Instrument sind, um dann mit dem Energieeinsatz im beruflichen Feld umzugehen.
Ja, schön. Gibt es noch irgendwas, was Sie im Sinne einer Botschaft oder eines Aufrufs oder einer Ermutigung so den Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, also ich glaube, wir haben das ja an einigen Stellen schon angesprochen. diese Bedeutung von Experimentierungen und die Tatsache, dass für das, was an Transformation ansteht, wir ein so, noch solch unglaubliches Maß an Wissen und Erfahrung im nicht-technologischen Bereich brauchen. Und das eben dazu führt, dass jeder, der mit sich in seinem Umfeld solche Experimente der Transformation beginnt, ein ganz zentraler Baustein und auch Träger ist in so einer übergeordneten gesellschaftlichen Transformation. Ich glaube, das ist eine der ganz spannenden Erkenntnisse, die ja auch die Transition Town Bewegung entsprechend beträgt. Und da kann ich nur extrem zu ermuntern. Also das zeigt auch unsere gesamte Wissenschaft und Forschung. Hier brauchen wir noch ganz andere Mut zum Experimentieren. Da laufen die eigentlichen Innovationen der Zukunft. Und da braucht es kein Ingenieurstudium, um eine tolle Innovation in die Welt zu setzen, sondern einfach nur ein erhebliches Maß an persönlichem Elan und Engagement. Und wir allen dankbar sein können, die diese Kraft dann aufbringen.
Prima. Ganz herzlichen Dank.
Nochmal. Klasse.
Funpod.
Der sonnige Podcast.
Zigarrkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.funpod.de.